Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Hallo und herzlich willkommen im Game Talk. Oder im inoffiziellen RTS-Podcast, denn einmal mehr werden wir heute hier im Game Talk ein Real-Time-Strategy-Spiel besprechen. Und wenn es um Real-Time-Strategy-Spiele geht, dann ist die Gästeliste eigentlich auch schon gesetzt, zumindest mit einer Person besetzt, nämlich mit dem Dodo. Hallo.
Hallo, schön wieder hier zu sein. Ja, ich habe uns ja heute ein kleines Thema mitgebracht. Ich habe jetzt in den vergangenen Folgen immer mal wieder eingestreut, dass einer meiner Lieblings-RTS Hidden Gems Impossible Creatures war. Das haben wir zum Beispiel angesprochen, als wir über Warhammer 40k gesprochen haben oder AOE 4, denn das ist ein weiteres RTS von Relic Entertainment. Und heute wollen wir uns da endlich mal drüber unterhalten, denn du hast es nachgeholt. Und ich bin gespannt, ob es bei dir so gut ankommt wie in meiner Erinnerung. Ich habe jetzt auch nochmal frisch reingespielt, aber nicht komplett durch.
Ich muss ja sagen, ich habe es nicht nur nachgeholt. Ich habe das Spiel schon direkt wiedererkannt. Und zwar habe ich das früher, TM, bei einem Freund von mir gespielt. Da haben wir das zu zweit gespielt und ich konnte mich natürlich noch daran erinnern, vor allen Dingen natürlich an die spieldefinierende, hier einzigartige, ja, mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es einzigartig ist, aber natürlich die Mechanik mit dem Kombinieren von Monstern, Tieren. Aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Ja, du hast schon angerissen, Relic, ja, wir haben ja da schon Episoden zu Spielen von denen gemacht. Wirst du natürlich in den Shownotes verlinkt haben. Ich sag's jetzt gleich, gametalk.fm/impossiblecreatures. Im Web oder bei dir in der Podcast-App einfach schon in der Beschreibung. Und auch heute geht's wieder, ich habe es auch gesagt, um ein RTS. Zum Gameplay kommen wir dann gleich noch. Februar 2003 kam das für den PC. Ist auch heute noch für den PC zu haben, das ist relativ bequem. Man kann das bei Steam und bei GOG für kleines Geld immer mal wieder im Sale kaufen.
Ja, und das funktioniert dann auch out of the box. Also da hatten wir schon Spiele, die schwieriger auf heutigen Kisten zum Laufen zu bekommen waren. Das lädt man halt runter und kann losspielen.
Das stimmt, das war ziemlich easy, ja. Ja, aufhängen können wir die ganze Geschichte, nachdem wir RTS schon gesagt haben und damit wahrscheinlich jeder so plus minus ein grobes Gameplay schon im Kopf hat, aber wir kommen dann drauf zurück, mit einem Storyteil. Und wie wir es hier gerne machen, werden wir mal starten ohne Spoiler. Und dann am Ende noch ein Kapitel anhängen zur Story mit Spoiler, damit du das hinten raus bequem skippen kannst. Am einfachsten natürlich wie immer, wenn du eine moderne Podcast-App, also modern heißt hier Stand vor 10 Jahren, hast, die Kapitel marken kann. Also, wie geht's los? Was tun wir da eigentlich? Warum?
Als allererstes lernen wir unseren Protagonisten kennen, den Rex, mit dem wir uns aufmachen auf die sagenumwobene Insel der Kreaturenkombinationen. Also wir haben ja schon gesagt, eins der Kernelemente wird es sein, die Impossible Creatures, die Namensgebenden, zu erschaffen. Und das machen wir, indem wir verschiedene Tiere kreuzen. Jetzt ist es natürlich nichts, was man irgendwie im Rampenlicht der Aufmerksamkeit der Gesellschaft macht, sondern irgendwo auf einer Insel. Und als allererstes fahren wir mal los und versuchen dazu, unseren Vater aufzufinden. Der ist nämlich jetzt wohl irgendwie verschollen, während er an diesen Experimenten teilgenommen hat. Das Setting ist in 1937 in so einer, ja, ich sag mal, Steampunk, bisschen Dieselpunk-Elemente vielleicht noch mit drin, Aufmachung. Und alleine das gefällt mir ganz gut. Also wir haben ja aus der Zeit heraus noch so diesen Abenteurer-Mix. So der Rex ist ganz klar an Indiana Jones angelehnt. Und auch die Sprüche kommen so in etwa aus der Richtung. Da hat man sich da ganz gut bei Vorbildern bedient. Aber das eben kombiniert mit diesen typischen Steampunk-Luftschiffen und irgendwelchen wilden Tesla-Spulen und Forschungseinrichtungen, die Einstein und eben Tesla nachempfunden sind. Da hat man ein ganz gutes Gesamtsetting.
Genau.
auf der Insel angekommen, geht die Story dann, ja, ich sag mal, seicht weiter. Also hier gibt's jetzt nichts, was man irgendwie mitschreiben muss in seinem Notizbuch. Wir bekommen relativ schnell Hilfe von der Lucy, das ist dann unsere zweite Protagonistin und auch unsere zweite Heldeneinheit im Spiel dann übersetzt. So geht's dann los. Wir suchen dann unseren Vater, nachdem sie uns direkt vor der ersten furchtbaren Kreatur gerettet hat.
Vielleicht noch schnell zu dem Vater. Das ist ja so der Grundaufhänger. Ich meine, wir bekommen zu Beginn einen Brief von dem Vater, weil der Vater wahrscheinlich so langsam sein Ende sieht, warum auch immer. Und der Brief, ja, so im Sinne von hier, komm zu mir, der lockt uns als Sohn Rex Chance dann auf diese Inselgruppe. Ja. Also wir kommen da an und am Anfang geht es eigentlich mal darum, den Vater zu suchen. Gut. Ich glaube, das ist jetzt doch kein großer Spoiler, wenn wir hier verraten, man merkt relativ schnell, also ich meine wirklich in der, vielleicht sogar in der ersten Mission, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich glaube auch, dass Mission 2.
Wer wahrscheinlich tot ist, wobei, also man sieht jetzt einfach mal sein Grab und dann könnte man davon ausgehen, ja, dass der tot ist. Und wer sich dann auch schon mal präsentiert, ist der Wissenschaftler Julius, heißt der, glaube ich. Also Wissenschaftler, der hat mehr so was von einem Nazi-Kommandanten irgendwie. Ja, und ja. Da wird auch schon ziemlich schnell mal klar, aha, also der ist wahrscheinlich irgendwie der Böse, den wir früher oder später hier umhauen müssen.
Ja, der wird hier ganz klar in diesem Schwarz-Weiß-Bild dann als Feind hingestellt. Der ist natürlich der skrupellose Wissenschaftler, der kennt da gar keine ethischen Grenzen, aber dass wir beziehungsweise unsere Familie und die Guten in diesem Spiel natürlich auch genauso Tiere durcheinander kreuzen, ohne auf irgendwas Rücksicht zu nehmen, ist in dem Moment egal. Ja. Der hat eine böse Uniform an, das wird schon der Böse sein.
Genau. So, ich glaube, im spoilerfreien Teil können wir den Aufhänger mal so belassen. Wir dürfen vorne wegnehmen, so ein bisschen was passiert da dann schon noch. Also es ist nicht nur das. Ich glaube, wir dürfen aber auch sagen, also eine gesellschaftskritische, tiefe Geschichte darf man sich jetzt von Impossible Creatures wahrscheinlich nicht erwarten. Das hat schon mehr einen bewusst seichten, teilweise humorigen, sicher aber überzeichneten Stil.
Ja, das will es aber auch. Also ich glaube, das ist da ganz gut einsortiert und fährt eben, wie gesagt, genau in diesem Fahrwasser der Abenteuerfilme mit. Hat hier einen ganz klaren Bösewicht, hat ein ganz klares Team von guten, coolen, lässigen Helden, die dann irgendwie zusammenarbeiten, um das Ende der Welt abzuwenden. Aber dazu dann gleich halt mehr im Spoiler-Part nochmal, wenn wir am Ende einmal über die gesamte Story quatschen. Im Gameplay haben wir jetzt schon angekündigt, es ist im Kern natürlich erstmal ein Real-Time-Strategy-Game. Das heißt, wir sammeln Ressourcen, hier zwei an der Zahl, wir bauen unsere Gebäude, wir erforschen Technologien, steigen Stufen auf, damit wir neue Bauoptionen freischalten. Wir haben Einheiten, die wir auf den Gegner schicken. Micromanagement hilft natürlich immer. Am Ende ist es meist so in der Kampagne, dass man den Gegner kaputt hauen muss und den PvP ja sowieso. Also das mal hingestellt. Das haben wir ja jetzt nun wirklich in fast 20 Folgen wahrscheinlich zu diesem Genre gut genug erklärt. Ja. Aber worauf kommt es denn bei Impossible Creatures an? Was ist denn hier so die Kernidee, die es einzigartig macht?
Also, und das sind natürlich die namensgebenden Impossible Creatures, wobei die eben dann nicht so impossible sind. Das ist ja das Coole des Ganzen. Ja. Also, wir erlangen ziemlich früh im Spiel eine Technologie, zu der will ich jetzt noch gar nicht mehr sagen. Das ist ein bisschen mit der Story verbunden. Auf jeden Fall können wir auf der Core-Gameplay-Ebene jetzt Tiere einsammeln, indem wir sie mit Rex Chance anschießen und so ihre DNA gewinnen. Ja, und dann haben wir die in der Datenbank. Das gilt jetzt zumindest so mal für die Kampagne. Und wenn wir in der Datenbank mehrere Tiere haben, dann können wir den Tiermixer, wahrscheinlich heißt der nicht so, aufmachen. Ja, das ist so ein Menü, wo du ganz einfach so links ein Fenster, rechts ein Fenster, dann kannst du links ein Tier reinsetzen, das du gesammelt hast und rechts ein Tier reinsetzen, das du gesammelt hast. So, und jetzt beginnt der eigentliche Spaß und jetzt beginnt das Feature, das Impossible Creatures im Kern dann auch auszeichnet. Du kannst jetzt nämlich wählen, welche Körperteile du von welchem Tier haben willst, also das Tier so zusammen fusionieren. Es gibt da so vordefinierte Körperelemente, die du dann bestimmen kannst. Also der Kopf, die Vorderbeine, Rücken, Rumpf, so Hinterbeine, Schwanz. Das sind so die Basics. Manchmal kommt da noch ein bisschen mehr dazu, je nach Tier, Flügel zum Beispiel und so weiter. Ja, so kannst du dir die Tiere dann zusammen kombinieren und die haben dann entsprechend halt je nach Kombination unterschiedliche Stats. Beginnt ganz einfach mal bei Lebenspunkte, Rüstung, Angriff, aber auch Angriffsmoves und Fähigkeiten. Das können dann Schläge sein, aber auch so Fortbewegungssachen wie amphibisch, kann laufen und schwimmen, kann fliegen, kann Fernkampf, kann Elementschaden, ist gegen irgendwas immun, kann vergiften, all solche Dinge. Da kannst du wirklich wild durcheinander kombinieren. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber es gibt wirklich, also jedes mehr oder weniger erdenkliche Tier kannst du früher oder später verwenden und das mit einem anderen kombinieren. Leider sage ich jetzt mal nur immer zwei Tiere, also nicht drei. Dann wären natürlich die Optionen nochmal exponentiell größer. Aber auch mit diesen zweien kann man schon ziemlich viel anstellen.
Ich glaube, auch mit dreien wird es zu kompliziert. Das wäre, glaube ich, zu viel dann. Also das mit den zwei ist schon gut. Man verbringt schon genug Zeit im Editor und vergleicht Wert.
Wie war das Feature denn für dich? Hast du gedacht, so wow, also RTS des Jahres, das ist jetzt der Killer, das macht Spaß? Oder warst du eher so im Team, okay, jetzt habe ich mal einen lustigen Elefanten mit Flügeln gemacht und jetzt habe ich sie gesehen?
Also ich habe ja dieses Thema jetzt endlich hier in einer Episode untergebracht. Dementsprechend ist natürlich relativ klar, dass ich immer noch Fan des Spiels bin, weil ich finde, auch beim Wiederspielen funktioniert dieses Feature einfach super gut. Das Balancing ist hier überraschend ausgewogen. Du hast jetzt schon gesagt, na klar muss man irgendwie schauen, dass man starke Werte in so ein Tier reinkriegt. Aber dann wird eben die Einheit, die wir dann am Ende zusammenmixen, auch sehr, sehr teuer. Oder sie braucht vielleicht erst das zweite Tech-Level, um überhaupt gebaut werden zu können. Und so fand ich das immer ganz cool, dass du beides brauchst. Du brauchst Early-Game-Einheiten, die du dir zusammenbauen musst. Möglichst günstig natürlich, damit du nebenher auch weiter deine Wirtschaft aufbauen kannst, wie bei jedem anderen Real-Time-Strategy-Game. Und dann brauchst du natürlich irgendwie die Late-Game-Killer-Einheiten. So je stärker, desto besser, wo Geld dann halt keine Rolle mehr spielt. Und irgendwie musst du natürlich zwischendurch auch noch einen Sweet-Spot finden, so für das Mid-Game. Und das fand ich tatsächlich extrem spannend, das immer so auszutüfteln. Also am Anfang hat man dann vielleicht mehr schnelle, kleine Einheiten, um den Gegner irgendwie so ein bisschen zu nerven, in seine Arbeiterlinie reinzurennen mit irgendwie so 5, 6 Wölfen, die fast nichts kosten, aber da muss er sich dann trotzdem erstmal drum kümmern. Oder so im Midgame fand ich es immer ganz praktisch, dann relativ schnell auf die Lufteinheiten zu gehen. Wenn der Gegner da keine Antwort für hat oder noch keine Türme gebaut hat irgendwie, dann kann man mit denen wahnsinnig viel erreichen. Und im Late-Game dann eben wirklich so die Brecherkreaturen, also du hast jetzt schon gesagt, man kann einen fliegenden Elefanten bauen, man kann aber auch irgendwie einen Gorilla mit Hummerscheren bauen. Das sind dann so die stärksten Einheiten, die man am Ende auf den Gegner wirft. Und wenn man die erstmal bezahlen kann, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man so mit 10, vielleicht 15 davon den Gegner auch direkt glatt rennt, weil die so viel Schaden auf Gebäude nachher machen. Also damit walzt man dann da durch.
Ja, ja.
Und eben immer so zu gucken, für welche Situation baue ich jetzt eigentlich gerade ein Tier? Das fand ich immer cool.
Ich sehe schon wieder, typisch Dodo, hast das wieder völlig durchanalysiert und voll beherrscht, das Feature. Vieles von dem, was du gesagt hast, klingt jetzt so, als würde es gut funktionieren fürs PvP, weil im PvE, also in den Missionen, so muss ich es vielleicht sagen, in der Kampagne ist es ja oft so, dass der Gegner schon eine gewisse Basis hat. Und dann funktioniert es natürlich schwierig mit so Early Game da stören gehen und so, wenn der eigentlich von Spielbeginn weg schon bereitsteht.
Ja, das stimmt. Da ist das dann mehr so dieses typische Strategiespiel-Kampagnen-Szenario, wo man erstmal verteidigt, wo man dann halt guckt, okay, vielleicht brauche ich hier die typischen Fleischmauern, dann müssen meine günstigen Einheiten eben gar keinen Schaden machen. Das macht der Held oder der Turm, der dahinter steht. Hauptsache, die blocken jetzt erstmal die frühen Angriffe weg und dann versucht man diese Welle so auf den Gegner zurückzudrücken. Das kennen wir ja aus Age of Empires und anderen Strategiespielen mit großen Kampagnen auch so, das stimmt, ja.
Ja, bei mir war es eben noch plumper. ich kann es ja schnell darstellen. Ich habe die meisten Missionen so gespielt und das wurde dann ehrlich gesagt eben ein bisschen langweilig, dass ich einfach am Anfang mal früh ganz wenige Kreaturen gebaut habe, dass ich einfach ein bisschen was habe, völlig auf Ressourcen gegangen bin und dann getowert habe und dann einfach nur meine Level hochgetecht bis auf Level 5. Dann habe ich quasi einfach nur ein paar Level 2 Kreaturen am Anfang gemacht, in der Mitte alles übersprungen und am Ende einfach die Level 5 Kreaturen gebaut, bis ich eine große Armee hatte und mit der bin ich dann zum Gegner gelaufen und habe den umgehauen. Und leider hat das in ziemlich vielen Missionen in der Kampagne so funktioniert, was dann wiederum leider ein bisschen langweilig war, muss ich an der Stelle halt sagen.
Ja, okay. Das kann ich dann nachvollziehen, das stimmt. Wenn man erstmal so eine kritische Masse hat, dann glaube ich auch, dann kann die Kampagne da nicht mehr viel gegen machen.
Ja, lag wahrscheinlich auch an mir. Ich hätte es vielleicht interessanter spielen können oder sollen, aber das hat halt bequem funktioniert. Und so kann man halt einfach auch die coolen Kreaturen bauen, die man ja eigentlich bauen will. Ja, der Gorilla mit dem Krokodilkopf oder irgendwas noch mit Hummer reinmixen. Hummer ist immer gut.
Ja.
Ja, und da kann man so das mittelcoole Zeug irgendwie direkt überspringen.
Ja. Dazu zwingt einen die Kampagne manchmal, wenn es eben missionsrelevant ist. Also oft wird dir gesagt, du brauchst jetzt irgendwas, um hier ein Feuer zu löschen. Dann musst du irgendwie so einen Fisch mit reinmixen, der dann Wasser spuckt. Und dann baust du das irgendwie auf eine Giraffe drauf. Die hat besonders viel Reichweite dann. So eine Giraffe mit einem Fischkopf, die Feuer ausspuckt. Aber die kannst du halt im Kampf überhaupt nicht gebrauchen. Also die sind dann eben für die Kampagne und dann wirst du eben doch dazu angehalten, auch wenn du denkst, so meine 3, 4 Kreaturen, die ich immer wieder baue, auf die ich mich verlassen kann, die ändere ich jetzt nicht mehr, aber trotzdem schafft die Kampagne es hier und da, dass du dann eben für das Level nochmal was baust. Ob das jetzt irgendwie speziell ist, um im Wasser ein Gebäude anzugreifen oder über den Luftweg auf einen Berg hoch und da einen Gegner, einen speziellen anzugreifen. Irgendwie ist man dann doch ab und zu mal wieder gezwungen, in dieses Kombinationsmenü reinzugehen. Und das ist ja eben auch der Charme, also davon lebt es ja.
Das stimmt.
Das ist ärgerlicherweise beim PvP-Modus überhaupt nicht mehr relevant. Also für den PvP-Modus bringen wir quasi so ein vorgefertigtes Deck mit. Und ich schätze mal, das werden sie gemacht haben, weil es super schwierig ist, in einem laufenden Gefecht diese ganzen Tiere neu zu kombinieren und neu aufeinander zu reagieren. Dafür sind es irgendwie dann doch zu viele Kombinationsmöglichkeiten und die müsstest du dann ja als Anfänger sofort irgendwie auswendig lernen. Also dadurch hätte man da so ein krasses Skillgefälle geschaffen, dass man sich wahrscheinlich gedacht hat, nee, hier kommen dann alle mit dem gleichen Starterdeck und dann gucken wir mal, wie es läuft. Aber ich glaube, entsprechend hat sich da auch nie eine E-Sport-Szene entwickelt. Also wir haben das auch auf LAN-Partys nie gespielt. Also das war immer so ein Singleplayer-Erlebnis für uns zu spielen.
Also wenn du jetzt Decks sagst, damit man sich das richtig vorstellt, starten dann beide Spieler mit einer fixen Anzahl oder vielleicht sogar der gleichen Art an Tieren, also jeder 5 Tiere, gleiche Tiere, und du kannst dann einfach die 5 nehmen und kombinieren, oder sind sogar schon die einzelnen Kombinationen vorgegeben und du kannst gar nichts mehr selber kombinieren.
Du kannst, bevor du auf Match suchen oder Match gegen CPU starten klickst, kannst du ein bisschen Einfluss darauf nehmen, aber eben nicht viel. Also es ist nicht so, dass du da dein komplett eigenes Set dann bauen kannst und vor allem kannst du es unterwegs auch fast gar nicht mehr anpassen, nur noch sehr, sehr bedingt.
Okay, also das ist dann mega lame, wenn sie ja so quasi fürs PvP ihr eines großes Ass, das das Spiel im Ärmel hat, dermaßen abschwächen bis zur Unkenntlichkeit, dann verliert ja im PvP das Spiel eigentlich seinen Witz, wenn wir ehrlich sind.
Ja, voll. Und ich glaube, deswegen hat sich das da auch nie irgendwie durchgesetzt. Aber ich finde ja, das muss es halt auch nicht. Also das ist ja halt für Singleplayer cool, für Multiplayer funktioniert es nicht. Andere Spiele haben das vielleicht schon andersrum gehabt, wo der Multiplayer cool ist und die Kampagne blöd. Also es ist schon schwierig, einen RTS zu schaffen, das beides gleichzeitig hinkriegt.
Mhm.
Dieses hier ist eben so zum alleine vor sich hinspielen und wenn man dann irgendwie einen Multiplayer-Match haben will, dann eignen sich eben doch leider die Blizzard-Sachen besser. Oder aber auch die anderen Spiele, die wir hier schon besprochen haben von Relic Entertainment. Also gerade mit Age of Empires 4 haben die ja auch wieder ein sehr, sehr gutes PvP-Multiplayer-Game geschaffen.
Ja, ich meine, gerade auch bei Impossible Creatures kommt ja noch ein ganz anderes Grundproblem dazu. Find mal schnell eine Online-Partie für dein Nischen-RTS aus 2003.
Ja, aber auch damals, wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, da war nie groß eine Szene.
Ja.
Es ist halt 20 Jahre alt. Die Frage ist natürlich, wie hat es auf dich gewirkt, wenn du es heute gespielt hast? Sollen wir das den Zuhörenden, die jetzt überlegen, welches RTS als nächstes auf den Pile of Shame kommt, noch obendrauf legen? Oder ist es eben wirklich bei einer Podcast-Episode und bei einer kleinen Besprechung hier getan?
Ja, gute Frage. Und damit stehen wir jetzt schon direkt im Kapitel gut gealtert, heute spielenswert. Also, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, als wir noch mitten in der RTS-Wüste standen, wo gar nichts weit und breit in Sicht war, außer vielleicht noch irgendein StarCraft 2, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja komm, gib's dir, warum nicht? Aber heute dürfen wir ja freudigerweise sagen, da gibt's schon das ein oder andere aktuelle tolle RTS da draußen. Von denen haben wir auch schon mal welche besprochen, ne? Entsprechend ist es heute schwieriger, da ist wieder mehr Konkurrenz schon erschienen oder wird noch erschienen, was vielversprechend sein kann. Deshalb, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da hin und her gerissen. Es ist irgendwie kurzweilig, es ist bewusst ein bisschen trashy oder zumindest einfach humorig. Es kostet sehr wenig Geld. Das kann man ja vielleicht auch noch einrechnen hier in die Frage. Es ist einfach spielbar. Also ich finde, wenn man RTS mag, dann darf man da gerne mal reinschauen. Einfach nur schon, um die meines Erachtens bis heute eigentlich ziemlich, ich weiß nicht, ob einzigartig, aber zumindest ziemlich seltene Tier- oder Einheitenkombinationsmechanik mal selber auszuprobieren, mal selber zu erfahren, mal selber Spaß damit zu haben, ja, weil da kommen dann auch sehr viele lustige Dinge mit raus, ein bisschen rumzutüfteln, zu experimentieren. Und wenn du das dann gemacht hast, ja, ist die Luft dann vielleicht aber nach ein paar Missionen raus, ob du dann wirklich die Kampagne zu Ende spielen magst. Ich weiß es nicht, das kannst du dann entscheiden, aber für deine irgendwie 2,50 Euro wirst du bis dahin wohl schon genug Spaß gehabt haben. Also entsprechend würde ich es der RTS-Community da draußen schon empfehlen, doch.
Da wäre ich tatsächlich auch beim gleichen Fazit angelangt. Also das ist nichts, was man heute noch durchspielt. Dafür wird es auch so ab der Hälfte der Kampagne relativ frustig. Und es ist noch aus der Zeit, wo es natürlich keine Checkpoints gab. Das heißt, wenn du nicht dran denkst, andauernd irgendwelche Safe States anzulegen, dann kann es gut sein, dass dir irgendwie mal, wenn du das Level schon in der Tasche denkst, im Hinterhalt 5 fliegende Frösche mit Wespenflügeln um die Basis fliegen und deinen Helden tot snipen. Und wenn der Held stirbt, startest du das ganze Level von vorne. Mhm. Und das ist so der Moment, ich wäre niemandem böse, wenn da dann abgebrochen wird. Aber bis dahin, wie du schon sagst, so mit dem Kreaturen-Editor rumspielen, einfach ein bisschen Spaß haben, doofe Tiere bauen, super starke Tiere bauen, wo man eben gerade Bock drauf hat. Und dann kann man sich das auch heute noch geben.
Ja, und ich glaube, so leid es mir auch tut, den Kreaturenmixer, den hat man dann halt schon irgendwann auch gesehen. Also wenn du dir dann mal die 3 lustigen und die 3 starken Einheiten mal gebaut hast und mit denen ein bisschen gespielt hast, ja, dann hast du es wahrscheinlich gesehen. Vielleicht findest du es cool, wenn du dann in der späteren Mission plötzlich noch den coolen Gorilla bekommst oder das coole Krokodil oder den Elefanten oder weiß nicht was. Dann denkst du, ah ja, okay, das motiviert mich wieder, jetzt will ich mit denen was kombinieren. Ja, so trägt sich's vielleicht ein bisschen, aber dieses One-Trick-Pony hast du dann nach ein paar Missionen einfach erlebt, muss man halt schon so sagen.
Ja, und dementsprechend würde ich auch mit der Metakritik zustimmen. Die ist hier mit 72, glaube ich, ganz fair. Also schaut's euch an, spielt ein bisschen damit rum. Wir haben es jetzt schon gesagt, im Sale kostet es kaum mehr als 2 Euro. Denn da hat man wirklich auch keinen Schaden erlitten, wenn man es nach der 3. oder 4. Mission vielleicht sogar schon abbricht.
Ja, würde ich auch sagen. Ja gut, Dodo, dann mit der gemischten, teilweisen Empfehlung zumindest gehen wir jetzt hier hinten noch ins angekündigte Spoiler-Kapitel für dich da draußen. Also hier nochmal die Warnung, hier vorm Ende werden wir noch den Rest der super tiefgehenden, verzweigten, intriganten Geschichte spoilern. Ja, nee, Dodo, so viel passiert eigentlich gar nicht mehr, wenn wir ja ehrlich sind. Also, was ich gemerkt habe, was noch rauskommt, ist, dass die bösen Schergen, die auch recht überzeichnet sind, wohl auch eine Kreuzung mit oder von Menschen ausprobieren möchten, was wir natürlich nicht so gut finden. Also dazu soll dann diese, das haben wir noch gar nicht gesagt, Sigma-Technologie, wie sie heißt, dann nicht verwendet werden, zumindest nach Ansicht unseres Protagonisten. Ja, und dann geht's natürlich drum, den Bösen, den Julius, umzuhauen, so wie wir es eigentlich von Anfang an schon geahnt haben. Was wir hier hinten raus auch sagen dürfen, mit dem Vater passiert gar nichts mehr, der ist einfach tot. Ja, und so ist es.
Das war der Aufhänger.
Ja, da ist nichts mit irgendwie, eigentlich lebt er noch, aber man meinte nur, er sei tot oder so, wie man sich am Anfang vielleicht denken mag. Nee, so ist es dann leider nicht, so weit geht das Ganze nicht.
Ja, das ist ja so das einfachste Stilelement, wenn man ein Computerspiel baut. Sozusagen, okay, wir brauchen einen Protagonisten, der genauso unwissend ist, wie die Spielenden, die vorm Bildschirm sitzen. Mhm. Und natürlich hat man das dann hier mit Rex geschaffen. Und oh, großes Wunder, es kommt aber raus, dass er quasi so einen auserwählten Genpool hat oder wie auch immer. Er heilt schneller, er ist stärker. Was dann so ein bisschen natürlich auch als Parabel dient, weil er eine Heldeneinheit im Spiel ist. Später lernen wir dann, dass er wohl auch Kreaturen mit der Kraft seiner Gedanken kontrollieren kann. Und auch das machen wir ja mit der Maus und der Tastatur.
Ja, das ist dann halt wieder eine Verbindung von Gameplay zu Story. Ja? Also es ist schon ziemlich Marvel-mäßig. Denn offenbar war das so, dass er früher bei einem missglückten Experiment, nämlich beim Test des Todesstrahls in Russland, ja, wie könnte es denn auch anders sein, durch Nikola Tesla himself anwesend war und der Druckwelle da ausgesetzt war und er hat das überlebt und da wurde er durch Biofusion verbessert. Deshalb hat er heute die Fähigkeiten, dass sich seine Wunden schneller heilen und so. Eigentlich so eine typische Marvel Superhero Origin Story.
Ja, mit dem Todesstrahl und dem Tesla-Szenario, da waren wir ja zuletzt auch schon bei Iron Harvest konfrontiert, auch ein Real-Time-Strategy-Game. Also das ist natürlich immer gerne herangezogen, wenn man in diesem Steampunk-Setting unterwegs ist. Also natürlich muss das auch hier wieder herhalten.
Ja. Der Böse selber, der Julius oder Julius, der ist dann auch nicht irgendwie groß vielschichtig. Ja, vielleicht ist er irgendwo nur so halb böse, weil er die Sigma-Technologie benutzen will, um die bösen Kommunisten zu besiegen, bla bla bla. Nee, eigentlich ist er wirklich halt am Ende halt einfach böse. Ist auch okay. Also viel mehr Tiefe braucht der für mich in so einem Spiel dann nicht. Die entführen mal noch unsere Lucy über ein paar Missionen. Die holen wir dann am Ende zurück, retten die. Der Böse, der wird von einem Vieh gekillt am Ende und das war's dann. Also das Ende ist dann für mich eigentlich sehr antiklimaktisch und auch abrupt. Also wie geht's jetzt weiter mit Rexes Entwicklung, seinen Fähigkeiten, seiner Biovision? Nobody knows, wird nicht thematisiert. Was passiert weiter mit der Sigma-Technologie? Niemand weiß es, wird nicht mehr thematisiert. Was passiert mit der Inselgruppe, wird nicht thematisiert. Nobody knows. Und übrigens, sie wurde natürlich filmanspielungstypisch von einem King Kong entführt. Wo ist eigentlich der hin? Der kommt, glaube ich, außer einer Cutscene nie mehr vor. Man weiß es nicht. Also, ja, okay.
Sind jetzt aber auch nicht die spektakulärsten Fragen, auf die Fans in einem zweiten Teil unbedingt gewartet hätten. Den gab's nämlich auch nie. Also ist schon okay, wie es ist.
Okay, ist okay, weil das Spiel ja sich selber irgendwie schon nicht ernst nimmt. Aber zumindest hätten sie ja noch die Cutscene am Ende eine Minute verlängern können und uns zeigen können, wie sämtliche Fusions-Sigma-Technologie-Reaktoren in die Luft gesprengt werden oder so, damit wir zumindest sehen, aha, Rex hat seinen Wunsch umgesetzt und die Sigma-Technologie wirklich zerstört oder wie auch immer. Also so ein bisschen mehr abrunden, noch so 2 Minuten länger, glaube ich, hätte schon drin gelegen. Aber ja, mein Gott.
Ja, das ist halt diese Doppelmoral, die ich am Anfang schon kurz erwähnt habe. Also für Rex ist das dann völlig okay, dass wir unterwegs irgendwie hunderte von Tieren miteinander kreuzen, die wahrscheinlich das Ökosystem im Nu auseinanderboxen, werden dann aber irgendwie Menschen-DNA ins Spiel kommt. So, das ist die rote Linie. Und dann auch so dieses am Ende, dieses typische, ja, der Held darf jetzt nicht als kaltblütiger Killer dastehen, er kann ihn ja nicht einfach erschießen, dann wird der Bösewicht eben kurz von einem Tier gegessen. So zwischendurch können wir unseren Helden aber durchaus auch benutzen, um irgendwie 25 Arbeiter zu erschießen. Das ist alles gar kein Problem.
Ja, ja, klar.
Ja, da muss man Abstand nehmen. Es ist eben am Ende ein Strategy-Game und jetzt kein erzählerisches Meisterwerk dahinter.
Naja, und weil sich's ja selbst nicht so ganz ernst nimmt, funktioniert das dann irgendwie.
Finde ich auch, ja.
Ja, Dodo, dann würde ich doch meinen, sind wir hier durch mit diesem Spiel mit Impossible Creatures. Eine kurze, aber knackige Episode zu einem Spiel, das man, wir haben es vorhin schon gesagt, doch zumindest bedingt empfehlen kann. Zumindest RTS-Fans dürfen da gerne mal für kleines Geld reinspielen.
Habe ich es auch mal untergebracht. Und nächstes Mal dann wirklich was Modernes.
Ja, da ist ja ein bisschen was am Horizont. Wir schicken uns ja im Discord immer so Links mit so Trailern hin und her. Müssen wir mal gucken, was da eigentlich schon wann, wie, wo rauskommt, ja. Aber das können wir mal off the record besprechen, dann können wir uns hier hinten raus nämlich verabschieden. An der Stelle darf ich dir sagen, dass du nicht nur bei Game Talk FM reinschauen darfst und ein Abo dalassen kannst, damit du die Episoden hier immer kostenlos bekommst. Nein, du darfst natürlich und sollst natürlich auch beim Dodo reinschauen. Seine Projekte sind auf der Webseite auch verlinkt, aber besonders nennenswert hier natürlich der Durchgespielt-Podcast. Wenn du da mehr Monatliches auf die Ohren wünschst zu spielen, dann bist du da sehr, sehr gut aufgehoben.
Ganz genau, würde mich freuen. Und wie immer, danke auch für die Einladung. Hat mich gefreut, mit dir wieder einmal über RTS zu quatschen.
Sehr gerne, immer wieder gerne. Ja, dann danke ich dir hier hinten raus eigentlich nur noch dafür, dass du bis hier zugehört hast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Impossible Creatures. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.